Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Gleichnis, das Jesus hier spricht, hat mich an einem anderen Punkt zunächst einmal bewegt. Wenn ich mir vorstelle, dass das so passieren könnte, habe ich mich gefragt, wer macht sich da eigentlich bei stockfinsterer Nacht auf den Weg? Wenn der Freund schon im Bett liegt und schläft, dann ist es auf jeden Fall dunkel draußen. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählte, gab es weder Straßenlaternen, noch Taschenlampen, noch Scheinwerfer, da war es wirklich stockfinster. Wer macht sich da noch auf den Weg? Aber okay, das ist nicht Inhalt dieses Gleichnisses. Es drückt nur etwas aus, dem wir versuchen, vielleicht etwas auf die Spur zu kommen oder auch nicht. Nicht zu verstehen ist das Beispiel, das Gleichnis, das Jesus bringt, ohne die Selbstverständlichkeit des Morgenlandes. Gastfreundschaft ist ganz oben. Es ist nicht nur etwas Nettes. Gastfreundschaft kann etwas Lebensnotwendiges sein in diesen Breitengraden. Wenn ein Gast kommt nach einer Reise, dann braucht er einen Ort der Ruhe. Einen Ort, wo ihm etwas zu essen und zu trinken gegeben wird, wo er übernachten kann. Und das Ganze gelingt nur, wenn ich, wohin ich auch gehe, anklopfe, sage oder bitte um Gastfreundschaft, wenn dieses Vertrauen da ist, ich werde am nächsten Morgen auch wach werden und habe den Kopf immer noch auf dem Hals. Und das ist schon, finde ich, besonders. Egal, wo man hingegangen ist, Freund oder Feind, für diese eine Nacht gilt die Gastfreundschaft. Und wehe dem, er missbraucht es. Also es ist die Grundlage, dieses hohe Gut der Gastfreundschaft. Und das ist nicht nur für den Gast wichtig, sondern auch für den Gastgeber. Denn an seinem Verhalten hängt auch, wie die Gemeinschaft dann mit ihm umgeht, wenn sie mitkriegt, das war nicht sauber gelaufen. Also ja, so ist es verständlich, wenn der Gast, hier der Freund, kommt, auch zu ungelegener Zeit und der Kühlschrank ist leer, der Brotschrank ist leer. Wo geht man hin? Man klopft beim Nachbarn. Kannst du mir mal eine Prise Salz geben? Mir fehlt noch ein Ei oder ein bisschen Mehl oder was weiß ich. Hast du mal eine Zitrone? Kennen wir ja, ne? Vielleicht kennen wir das. Weil da wird der Kuchen gebacken und die Geschäfte haben schon zu und man merkt, Mist, wo kriege ich das jetzt her? Ach, da weiß ich doch. Da weiß ich doch, sagt der Freund, da gibt es noch jemand mit Vorrat. Denn auch das war ja üblich, dass man so das Brot für den Tag über morgens bug oder backte, ist egal. Bug ist eigentlich auch, gibt es eigentlich gar nicht mehr im Sprachgebrauch, ist aber nicht falsch. Ja, da wird es aber anders geschrieben beim Bug beim Schiff ist anders. Also ist am Ende des Tages die Tagesration Brot aufgegessen. Am nächsten Früh muss wieder gebacken werden. Also der muss wissen, dann gibt es einen Freund, dann gibt es einen im Dorf, der macht immer mehr. Da kann ich mal hingehen. Und da geht er auch hin. Und dann haben wir diese Begebenheit, die uns Jesus hier schildert. Jesus nimmt dieses Gleichnis, diese Erzählung auf, als die Jünger fragten: Herr, lehre uns beten. Und dann kommen so diese ersten Verse und Bitten des Vaterunsers und dann kommt das, was Jesus hier mit anhängt. Und eines ist deutlich, zum Beten gehört auch das Bitten. Anbetung und Lobpreis und Danksagung, die Fürbitte für andere, aber auch das Bitten. Auch das gehört zum Gebet dazu. Wir haben es in der Epistellesung auch gehört. Die Bitte um das tägliche Brot, um den täglichen Bedarf, um die tägliche Versorgung. Und hier, der Gastgebende hat einen Mangel, ihm fehlt das, was er braucht, um den Gast zu versorgen. Und so geht er und fragt. Er ist sich nicht zu schade, zu fragen. Er schämt sich nicht. Das kenne ich von mir. Vielleicht kennt das auch jemand von euch, dass man sich schämt, jemanden zu fragen. Um eine Gefälligkeit. Immer wieder hört man dann, warum hast du denn nicht gefragt? Ich hätte dich doch dahin gefahren. Ja, aber ich wollte dir doch nicht zur Last fallen. Die Last hat man dann mit sich selber zunächst einmal. Es ist ja nicht meine Beurteilung, sondern die Entscheidung des anderen, ob er ja oder nein sagt. Aber der kann nicht Antwort geben, wenn ich ihn nicht frage. Und wie oft müssen wir das lernen und uns überwinden, auch mit einer Bitte einen Menschen zu gehen. Wie schwer tun wir uns manchmal mit einer Bitte zu Gott zu gehen? Ach, meine Bitte ist doch viel zu klein für den großen Gott, der ein ganzes Weltreich zu regieren, zu dirigieren, ein ganzes Universum unter sich hat. Da soll er sich um meine kleine Belange kümmern. Ja, sagt Jesus in diesem Gebet. Geh um deine drei Brote oder so zu bitten. Geh zum Vater. Geh vor den Vater im Himmel, was immer es ist. Selbst wenn es dir als zu gering erscheint, geh. Und du wirst sehen, er ist da. Du wirst sogar sehen, er wird nicht schlafen, sondern er ist wach. Er ist da für dich. Und er will dir begegnen und dir antworten. Es geht ja in dieser Erzählung, diesem Gleichnis und aus dem Gleichnis heraus um das bittende Beten, wo ich mich an Gott richte. Und es heißt aber auch, ich erkenne meine Bedürftigkeit an. Das ist ja auch erstmal das Wichtige. Bevor ich um etwas bitten kann, muss ich doch erst einmal erkennen, wahrnehmen, zulassen und es mir eingestehen, dass ich da einen Mangel habe oder eine Not habe oder ein Bedürfnis habe oder was immer es auch ist. Selbst das fällt uns manchmal schwer, das einzugestehen. Dann wird es kaschiert, überspielt. Ehrlich sein. Ohne das, ohne eine ehrliche Wahrnehmung auch, ohne das kann ich nicht wirklich bitten. Also, ein Schritt. Zu wissen, ich habe nicht alles zur Verfügung und ich verfüge auch nicht über alles. So ist es einerseits meine Aufgabe, das beizutragen, was ich kann, ich könnte sagen, zu arbeiten. Und andererseits bleibe ich auf Gott angewiesen, weil ich ihm nicht selbst alles habe und alles ermöglichen kann. Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und man muss arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Ist ja so eine Grundlage, die viele auch mit Martin Luther dann gesprochen haben, sagen, es gehört beides zusammen. Das heißt, nicht einfach zu bitten und dann sich in den Schaukelstuhl zu setzen und zu warten, bis was geschieht, sondern manchmal kann es auch sein, dass Gott sagt, ja, ich erfülle dir deine Bitte, aber du musst einen Schritt gehen. Du musst dich schon mal in Bewegung setzen. Du musst zumindest Bereitschaft zeigen. In allem jedoch, wir bleiben bedürftig. Nur, wie im Gleichnis aufgezeigt, der Gast wartet nicht bis zum nächsten Morgen, um beherbergt zu werden, sondern er kommt zu der Zeit, wann er kommt, und es gab kein Handy und es gab nichts, wo man anrufen kann, in einer halben Stunde bin ich da, oder mein Navi sagt, in 2 Stunden habe ich mein Ziel erreicht. Nein, der war einfach, der stand vor der Tür. So treten auch bei uns Dinge ein, ungeplant. Dass wir nicht wissen, was plötzlich vor der Tür steht, wenn man sie aufmacht. Ich erinnere mich, 2 Jahre jetzt ja nun her, mit meiner nicht ganz so heftigen Corona-Erkrankung, aber trotzdem, am nächsten Morgen wusste ich nicht, was hat das Ding sich jetzt einfallen lassen. Das nur so als Beispiel, das kennt aber jeder von uns. Vielleicht in einer Krankheit, in der er steckt, was fällt dieser Krankheit jetzt ein? Womit plagt sie mich heute? Oder mit meiner körperlichen, wie auch immer, Versehrtheit. Oder irgendein Ereignis. Ich weiß es nicht. Und unsere Zeit macht das so richtig uns deutlich. Oder Gott macht es uns in dieser Zeit nochmal so richtig deutlich. Wir wissen nicht, was in der nächsten Minute an unserer Tür klopft und klingelt. Und was geschieht. Und dann können wir sagen, wir sind nicht vorbereitet. Herr, ich bin darauf nicht vorbereitet, aber ich kann damit zu dir kommen. Ich weiß nicht, damit umzugehen. Kannst du mir helfen, mich dafür auszustatten? Mir das an die Seite zu geben, was ich brauche, um dieser Herausforderung zu begegnen. Um dafür eine Antwort zu haben. Um dahin durchgehen zu können. Um mich nicht beirren zu lassen. Um bei dir zu bleiben. Und dann kennen wir aber auch das andere, dass vielleicht ein Gast sich ankündigt und wir sagen, der kommt zur Unzeit. Das passt mir aber gerade gar nicht. Können wir das verschieben? Das gibt es bei Gott nicht. Gott sagt nicht unpassend. Die Familie schläft schon. Wenn du jetzt klopfst und ich mache dir den Riegel auf, das hört das halbe Dorf nachts. Gibt es bei Gott nicht. Auch wenn Jesus dieses Gleichnis so bringt, er meint damit nicht, Gott schläft, wir müssen ihn wecken, sondern wir können ihn zu allen Zeiten ansprechen. Er ist immer für uns da. Gibt keine Unzeit bei Gott. Jetzt also heute, in dieser Stunde, in jedem Augenblick, kann ich mich an ihn wenden. Und das müssen wir und dürfen wir uns immer wieder auch gewiss machen. Es gibt bei Gott keinen unmöglichen Zeitpunkt. Und es soll auch bei mir nicht unmöglich sein, mich an jedem Zeitpunkt an Gott zu wenden. Aber auch das kennen wir und sagen, ach, wenn ich das hinter mich gebracht habe, dann. Erst mache ich das, dann. Das kenne ich. Meine Frau sagt zu mir, das und das ist noch zu machen. Mache ich. Und mache in meinem Tagesgeschäft weiter. Und dann fragt sie mich, und hast du, ist mir untergegangen. Das ist bei ihr anders. Manchmal erinnere ich sie auch und sage, das ist noch, ach ja, das mache ich sofort. Dann hat sie das Ding erledigt. Toll. So können wir zu Gott gehen. Nicht im Verschieben, sondern jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Augenblick. Jetzt ist der Moment. Ich kann mich zu jeder Zeit an Gott wenden mit meiner Bitte. Und zu jeder Zeit ist es unmöglich, dass Gott nicht hören würde. Dass er nicht offen für mich wäre, nicht bereit wäre, auch zu geben. Er ist der Geber aller guten Gaben. Aber Gott ist nicht Lieferando oder ein Pizza-Service. Kein Online-Shop, kein Automat, wo ich bestelle und es wird geliefert. Am besten noch heiß. Das ja. Das bittende Gebet ist wie jedes andere Gebet zuallererst Beziehung. Ich suche Gott, ich trete in seine Gegenwart, ich öffne mein Herz vor ihm, ich bekenne meine Not, mein Bedürfnis, meinen Zustand und bitte ihn, mir darin zu begegnen. Und ich weiß, es ist nicht selbstverständlich zu empfangen. Ich kann nicht sagen, Herr, ich habe jetzt meine Bitte an dich gerichtet, nur aber flotti. Her mit der Antwort. Und genau mit dem, was ich bestellt habe. Das gibt Gott nicht. Immer sofort und auch nicht immer das, was ich bestellt habe. Sondern manchmal wartet er, bis der rechte Moment da ist, bis ich so weit bin und er gibt das, wovon ich mir sicher sein darf, dass es immer das Richtige ist, dass es gut ist, dass es mir und anderen zum Segen gereicht. Wenn Jesus hier vom Bitten und vom Suchen und vom Klopfen Gott gegenüber spricht, dann ist das nur durch ihn möglich. Ohne Jesus ginge das gar nicht. Durch Jesu Tod und Auferstehung wie seine Himmelfahrt ist die Tür für jeden von uns geöffnet. So selbstverständlich wir das scheinbar annehmen, so selbstverständlich ist es gar nicht. Es geht nur durch Jesus Christus hindurch. Durch ihn, durch Jesus können wir vor Gott treten und ihm nahen. Durch Jesus wird es so selbstverständlich, in die Beziehung zu Gott zu treten, auch zu bitten. Und dennoch bleibt es eine Entscheidung Gottes zu hören, zu antworten und auch wie und was er antwortet. Beten, wie es Jesus hier beschreibt, ist keine Formsache, kein ich gebe etwas in Auftrag und Gott liefert. Beten, auch das bittende Gebet, ist wie gesagt zuerst Beziehung und Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott mich nicht abweisen wird, dass er mich ernst nimmt, dass er hört. In der Tat, es ist unmöglich, dass Gott nicht auf eine Bitte hört. Wir sind seine Geschöpfe, denen er gern antwortet. Und uns gilt seine Liebe, seine Zuwendung, seine Zusage, wie hier, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. So ist es bei Gott. Und es ist unmöglich, undenkbar, dass ein Vater seinem Sohn auf dessen Bitte hin gibt, was schädlich ist. Leider erleben wir beim Menschen, dass das nicht immer so zutrifft. Aber so sollte es sein. Wie viel mehr, sagt Jesus, ist es bei Gott und können wir darauf vertrauen, dass er uns Gutes gibt, etwas, was uns nicht schadet. Wo wir darin zweifeln, stimmt etwas mit dem eigenen Gottesbild nicht. Oder es fehlt uns die rechte Beziehung zu Jesus, denn er zeigt uns, wie der Vater ist. Ich darf zu Gott kommen, bitten und empfangen. Ja, noch einmal, nicht immer empfangen wir, was wir erwarten. Aber eines dürfen wir wissen, was von Gott kommt, ist gut. Jesus nun geht über unser Bitten nach dem alltäglichen Bedürfnis hinaus und macht uns hier deutlich, was die erste, die oberste Bitte für einen Nachfolger Jesu ist, nämlich die Bitte um den Heiligen Geist. Mehr als alles Brot, mehr als alles andere bedürfen wir den Heiligen Geist. Er schließt uns auf, wer Jesus ist. Er bringt uns in die rechte Haltung Gott gegenüber, aber auch zu uns und zu unseren Mitmenschen. Jesus macht aber auch klar, auch der Heilige Geist will erbeten sein. So spricht Paulus im Epheserbrief im 5. Kapitel: Lasst euch vom Geist erfüllen. Oder nach dem Wortsinn: Werdet immer wieder aufgefüllt vom Geist. Darum, bei allem Bitten ist das Vordringliche nach dem Aufgefülltwerden mit dem Heiligen Geist. Aber ihn vernachlässigen wir zu oft. Und doch ist er für uns grundlegend. Und so ist von der alten Kirche aus immer wieder die Bitte da: Komm, Geist Gottes. Denn neben allem, was durch den Heiligen Geist gegeben wird, ist es der Geist Gottes, der unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass Gott uns liebt, schreibt Paulus im Römerbrief im 5. Kapitel. Und Pfarrer Sven Schönheit, er schreibt in seinem Buch, das recht neu ist, nämlich dieses hier: Komm, Geist Gottes. Mehr als jeder irdische Vater ist Gott motiviert, uns mit Gutem zu beschenken. Er wartet nur auf die Empfangsbereitschaft seiner Kinder. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Geist, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Unsere Gebete zu Gott dürfen kurz und einfach sein. Hauptsache, sie sind echt. Wenn Kinder ihre Eltern um etwas bitten, ist das meistens mehr Emotion als Information im Spiel. So sollen wir auch vor Gott unser Vertrauen ausdrücken, unsere Sehnsucht nach mehr von ihm, unsere Erwartung, dass er uns beschenkt. Mehr müssen wir nicht tun. Aber lassen wir unser Herz sprechen. Soweit Sven Schönheit. Und dazu sage ich Amen.